Landei oder Stadtmensch, mein lieber Karl Christian?
Schöne Einleitung.
In welchem Lager würdest du dich denn am ehesten sehen?
Also ich glaube, wahrscheinlich eher Landei. Also ich genieße tatsächlich unsere Wohlfühloase Bodensee, was wahrscheinlich eher dem ländlichen Bereich zuzuordnen ist. Bin aber zugegeben auch ganz gerne in Zürich oder München, habe also tatsächlich noch gewisse urbane Tendenzen.
Die Großstadt Bodensee wäre doch ein wirklich sehr schöner Kompromiss, nicht wahr?
Das stimmt, aber da muss man
Was ist denn
tatsächlich
daran lustig, ehrlich gesagt?
ein bisschen schmunzeln, weil da gibt es ja tatsächlich schon durchaus Bezüge, weil wir ja alle durch die alemannische Sippengemeinschaft durchaus geprägt und auch weitestgehend die gemeinsame Sprache, jetzt nicht im Sinne der tatsächlichen Sprache, aber im Sinne eines gemeinsamen Verständnisses haben.
Wunderbar, damit ist dir gelungen, dass wir sehr schön vom Thema abgekommen sind. Wir sprechen heute
Absolut.
über das Thema Urbanisierung. Es geht um einen weiteren Megatrend, den wir in unserer Serie behandeln werden. Gleich mehr dazu. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von bei Benzmann, dem Management-Podcast. Mir gegenüber sitzt der wunderbare, fabelhafte Karl Christian, mit dem wir heute einen weiteren Megatrend behandeln werden. Nach deinem euphorischen Intro und deinem Wissen um historische Zusammenhänge werde ich gespannt sein, wo uns diese Folge hinbringen wird, wenn wir über Urbanisierung sprechen.
Ja, schon immer den Verdacht, dass ein wesentlicher Bestandteil dieses Podcasts eigentlich deine persönliche Weiterentwicklung
Ja, genau so ist es, mein Lieber. Ja, in der Tat, nehme ich einiges mit in den Gesprächen mit dir und ich hoffe, ihr natürlich mindestens genauso. Na, vielleicht mal ein kurzes Zwischenfazit, lieber Kai Christian. Wir haben jetzt über einige Megatrends gesprochen in unserer Sendereihe. Und bei mir verhärtet sich sozusagen der Verdacht, dass es eigentlich gar nicht so viele verschiedene Megatrends sind, sondern dass es globale Veränderungen sind, die einfach mannigfaltig in alle möglichen Bereiche hineinragen. Siehst du das ähnlich?
Absolut. Also ich bin ja ohnehin, wie vielleicht der eine oder andere schon bemerken konnte, kein so ein großer Fan von diesen Megatrends. Und auch Urbanisierung ist tatsächlich ein Phänomen, das wir ja nicht jetzt in den letzten 10 Jahren erst entdeckt hatten, ne? Sondern das entsprechend der Entwicklung unserer Zivilgesellschaften tatsächlich schon über einen längeren Zeitraum anhält und dazu geführt hat, dass sich ja Städte auch schon in anderen Epochen dramatisch entwickelt hatten und dass man mal eine Bewegung aus der Stadt wieder Richtung Land hatte. Das ist insgesamt wahrscheinlich die eher geringere Bewegung, aber den Zug in die Stadt als Zentrum der Wertschöpfung und tatsächlich damit auch des Angebotes ist ja tatsächlich immer wiederkehrend. Wie gesagt, kein Phänomen der letzten 10 Jahre, dass wir durch das Bevölkerungswachstum und durch das, dass es sich tatsächlich Volkswirtschaften auch entwickeln, jetzt neue urbane Zentren geschaffen haben und dass die immer größer werden, ist tatsächlich zum einen Effekt der Bevölkerungsentwicklung und wie gesagt auch der Industrialisierung in bestimmten Märkten. Aber ist natürlich auch erst möglich und das wird ja auch ein Punkt werden in unserer Diskussion, weil wir durch technologische Fortschritte überhaupt in der Lage sind, derartige Megacities abzubilden.
Richtig.
Genau.
Wir
Sind
werden
wir am
heute.
Ende.
Das war's auch schon. Herzlichen
Genau.
Dank. Nicht ganz. Also wir sprechen natürlich über den Megatrend Urbanisierung hinsichtlich verschiedenster Perspektiven. Also zum einen geht es natürlich wiederum um das Thema Märkte. Also sprich, wo ergeben sich Chancen auch für Unternehmen da draußen, für Geschäftsmodelle. Wir sprechen natürlich aber auch über die Struktur innerhalb von Unternehmen, also was bedeutet denn das letztendlich für die Organisation eines Unternehmens, für das Arbeitgebersein? Wo gibt es hier vielleicht auch Herausforderungen? Und wir werden aber auch, und damit starten wir auch, wiederum versuchen auch ein Zahlenwerk zu untermauern, um das Ganze einfach auch mal faktischer einschätzen zu können. Lass uns genau damit beginnen. Für die Zahlen bin ich ja immer wieder da. Ja.
Das sieht man ja. Also ja. Wahrscheinlich sieht man es nicht so
also
gut.
Also ihr Lieben, also für all diejenigen, die uns nur hören und nicht, sag ich mal, den YouTube-Podcast eingeschaltet haben. Mein Tisch ist regelmäßig gepflastert mit aller möglichen Informationen, die ich versuchen werde, auch in diesen Podcast mit einzubringen. Und Karl Christian ist derjenige, der das Ganze dann eben auch reflektieren und einordnen wird. Also, weißt du denn ungefähr oder kannst du dir vorstellen, in welchem Jahr erstmalig mehr Menschen in den Städten gelebt haben als auf dem Land? Was glaubst du denn?
Also Frage trifft auf Unwissenheit auf meiner Seite. Ich würde aber vermuten, dass das irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg war.
Viel später. 2008.
Ui.
2008. Du bist überrascht?
Ja. Also bin ich tatsächlich, weil ich erwartet hätte, dass meiner Annahme folgend, dass sich tatsächlich große Städte ja schon gebildet hatten, deutlich vor dem letzten Jahrhundert. Man aber gesehen hatte, die Bilder kennt ja jeder, was dann in großen Städten noch an Zuzug und an Entwicklung passiert, wenn wir beispielsweise an die Wolkenkratzer in New York denken, wie dann tatsächlich Manhattan bebaut und strukturiert wurde. Und ist das sicher zum damaligen Zeitpunkt Anfang des vergangenen Jahrhunderts auch eine heutige Megacity gewesen, die extremen Zuzug nach sich gezogen hat oder bedingt hat. Aber ich hätte jetzt tatsächlich nicht 2008 erwartet.
Wenn wir nur wenige Jahre in die Zukunft schauen, ja, also wir haben jetzt das Jahr 2023, also wenn wir jetzt 7 Jahre in die Zukunft schauen, gemeinsam mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, rechnen wir mit rund 5 Milliarden Städtern im Jahr 2030.
Wobei, also manchmal hilft Nachdenken, wenn ich jetzt nochmal reflektiere auf das, was ich gerade gesagt hatte, macht es doch für mich Sinn, dass das rund um die 2000er ist, weil wenn ich mir überlege, wie die Entwicklung zum Beispiel in der Volksrepublik China war, was ja durchaus einen relevanten Bevölkerungsteil ausmacht, zusammen mit anderen großen Volkswirtschaften wie Indien etc., dann ist ja dort tatsächlich in den 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts tatsächlich noch eine sehr rurale Bevölkerungsstruktur gewesen, also relativ viel Bevölkerung auch auf dem Land. Und diese Megacities, die wir jetzt erleben in China, sind tatsächlich ja erst in den vergangenen Dekaden entstanden. Also von daher passt es wahrscheinlich, dass wenn man das auf die Gesamtbevölkerung betrachtet und nicht in den entwickelten Volkswirtschaften, auf die ich zugegeben jetzt in der Antwort eher geblickt hatte, dann macht es tatsächlich für mich Sinn, dass diese neu entstandenen Megacities auch dann tatsächlich diesen Kippeffekt prozentual ausgelöst haben.
Und damit hast du letztendlich auch eine Brücke geschlagen, wo denn die Urbanisierung auf der Welt künftig am stärksten stattfinden wird. Ja. Es ist natürlich, wie du richtig überlegt hast, in Asien der Fall, aber auch wo?
Ja, mutmaßlich dann Afrika
und richtig, genau.
In Teilen sicher auch noch in Südamerika Restpotenziale.
Ganz genau so ist es. Also dort wird sozusagen die Post abgeben. Wir sprechen ja von Städten, die gewaltige Größen haben. Mhm. Du hast gerade ein Wort schon mal in den Mund genommen, die sogenannten Megacities. Ja, Megacities sind als solche definiert, die eine Bevölkerung jenseits der 10 Millionen haben. Die größte Stadt weltweit mit nahezu 40 Millionen Menschen, das müsst ihr euch mal vorstellen, 40 Millionen Menschen ist Tokio mit 37,3 Millionen Menschen. Darunter ist Delhi, dann Shanghai, Sao Paulo, Mexiko-Stadt. Dann Dhaka, Kairo, Peking mit 20,9 Millionen.
Also, wenn man das ins Verhältnis setzt mit unseren, glaube ich, rund 83 Millionen Einwohnern in Deutschland.
Wahnsinn.
Unglaublich.
Unglaubliche Zahlen. Und wir sollten auch darüber sprechen, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Ja? Also was haben wir für Risiken genau in diesen Städten? Was haben wir auch für Chancen in diesen Städten? Und wie können wir letztendlich diesen Megatrend auch, ich will es mal im übertragenen Sinne sagen, nutzen für ein besseres Dasein auf diesem Planeten. Mhm. Denn eins ist ja auch klar, also wenn man weiß, dass signifikant viel Bevölkerung dieser Erde sich in diesen Megacities aufhält, haben wir hier mutmaßlich den größten Hebel, an Dingen zu arbeiten, von denen wir alle profitieren. Mhm. Allen voran das Thema Nachhaltigkeit.
Mhm. Ja, das ist schön, weil da hatte ich tatsächlich auch gerade drüber nachgedacht. Ich habe gerade eben für mich die Frage mir aufgeworfen, ob das jetzt eigentlich uns hilft in der Flächenversiegelung der Welt, dass es sich so bald, während wir umgekehrt ja bei den Städten immer sagen, das ist so ein großes Problem, die Städte, weil die tatsächlich ja so hohe Flächenversiegelungen haben durch die dichte Bebauung. Umgekehrt habe ich mir gerade überlegt, was würde denn passieren, wenn Tokio kleiner wäre und die alle auf dem Land leben würden. Hm. Dann hätte man ja mutmaßlich effektiv noch eine viel höhere Flächenversiegelung als durch die Konzentration. Und das war ein Aspekt, den ich mir jetzt gerade so, während du die Zahlen hochgeworfen hast, überlegt hatte. Und so kann man ja tatsächlich Nachhaltigkeit auch betrachten. Also wenn man meiner jetzt sehr banalen Überlegung folgt, dann kommt man ja zu dem Ergebnis, dass eigentlich die Konzentration in den Großstädten ein wirksamer Schutz gegen Flächenversiegelung und damit ein Element der Nachhaltigkeit sein kann. Ob das wirklich zutrifft, müsste man dann tatsächlich nochmal verfolgen. Aber die Grundannahme ist ja zumindest mal nicht ganz falsch.
Ganz klar. Also was diesen Aspekt angeht, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass du Probleme löst, die du genau in diesen Städten hast, wie beispielsweise Verkehr, Mobilität und so weiter, aber dazu gleich
Versorgung.
Mehr.
Also tatsächlich ganz klar, ist Versorgung, Infrastruktur eine riesen Herausforderung für die Megacities.
Jetzt lass uns doch mal drüber sprechen, was können denn Ursachen eigentlich für diese Urbanisierung sein? Warum zieht es denn überhaupt die Menschen in die Städte?
Ja, also zum einen, glaube ich, gibt es immer natürlich eine gewisse Attraktion der Großstadt im Verhältnis zu einem unterentwickelten ländlichen Raum. Wir sehen ja tatsächlich auch, welche Bewegungen und Entvölkerungssituationen wir in den östlichen Bundesländern hatten und was dann dort an Restinfrastruktur tatsächlich in deren dörflichen Kommunen noch übrig ist, wo man tatsächlich nicht mehr sicher in Ostdeutschland eine ärztliche Versorgung in der Kommune hat, wo tatsächlich Gastronomie fehlt, wo Lebensmittelversorgung fehlt, wo die öffentlichen Nahverkehrsanbindungen schwierig sind. All diese Punkte hatten wir ja zum Teil schon in anderen Podcasts zu diesen Megatrends besprochen. Aber neben dieser Attraktion gibt es, glaube ich, auch tatsächlich diesen erwerbswirtschaftlichen Punkt, nämlich tatsächlich, dass natürlich viel mehr Angebot an Jobs, viel mehr Angebot an Fortbildung und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in den urbanen Strukturen angeboten werden.
Dann lass uns doch mal sag ich mal, in Städte reinschauen, die schönsten, die besten Städte der Welt sind. Es gibt ja regelmäßig, gibt es ja ein Ranking der lebenswertesten Städte auf der Welt und unter den ersten 10 Plätzen ist auf jeden Fall erstmal keine Stadt aus Deutschland. Das kann man feststellen, aber interessanterweise 2 Städte aus der Schweiz, nämlich Genf und Zürich, und auf Platz 1 recht frisch auf diesem Platz gelandet ist die Stadt Wien. Warst du schon mal in Wien?
Ja, ich war schon öfters in Wien und ich habe, als ich in unserer fulminanten Vorbereitung auf die Sendung, die gesehen hatte, dass Wien jetzt Platz 1 ist, habe ich kurz gezuckt. Ich meine, ich hätte jetzt tatsächlich eine Stadt wie München auch erwartet in den Top 10, weil die aus meiner Sicht wahrgenommene Bekanntheit und auch Beliebtheit von München eigentlich dafür sprechen sollte, dass München da mit drin ist. Es gibt sicher andere, die hätten da vielleicht auch Berlin erwartet. Sei es drum oder Hamburg. Also ich verstehe nicht ganz, warum die deutschen Städte nicht dabei sind, weil das Argument, warum Zürich so stark abgefallen ist gegenüber den Vorjahren, und ich bin wirklich ein ausgesprochen großer Fan von Zürich, ist ja tatsächlich die hohen Lebenshaltungskosten. Und da wundert mich dann, dass es mit Genf eine zweite Stadt, die vergleichsweise übersichtlich ist und hohe Lebenshaltungskosten hat, mit in die Top Ten geschafft hat, während umgekehrt die deutschen attraktiven Städte fehlen, die meines Erachtens zumindest was den Preispunkt angeht, attraktiver sind als die Schweiz und vergleichbare Strukturen eigentlich auch liefern. Und wenn das das Argument ist für Wien, dann wie gesagt, dann stellt sich umso mehr die Frage, wo München da bleibt.
Ja, also Wien ist ja, sag ich mal, nicht erstmalig unter den Top Ten, sondern hält schon seit einigen Jahren so die Spitzenposition. In der Corona-Zeit war es mal kurz ein bisschen anders, aber jetzt ist sozusagen die Krone bei Wien wieder zurück. Woran liegt denn das? Also wenn man da mal tiefer recherchiert, dann wird das damit begründet, dass hier eine unübertroffene Kombination aus Stabilität, guter Infrastruktur, guten Bildungs- und Gesundheitsdiensten und einem großen Angebot an Kultur und Unterhaltung vorliegt. Das ist sozusagen der Key-Faktor für Wien als lebenswerteste Stadt der Welt. Also es geht um die Kombination von verschiedenen Kriterien, die hier eben aufgeführt worden sind. Würdest du sagen, zu Recht?
Nee. Also würde ich tatsächlich nicht, weil für mich stellt sich da ehrlich gesagt, und ich will jetzt nicht wie Wien bashen und andere Städte nach vorne bringen, aber was mir da tatsächlich nicht direkt einleuchtet, ist dieser Punkt Stabilität. Da habe ich tatsächlich allein schon, was politisches System in Österreich angeht, immer noch leichte Fragezeichen. Also die Affären der letzten Jahre sind ja tatsächlich nicht erstmalige Situationen, die die österreichische Politik erlebt. Wir haben im politischen System von Österreich immer mal wieder die Behauptung, dass es auch durchaus korruptive Elemente beinhaltet. Also von daher tue ich mich mit dieser hohen Stabilität ein bisschen schwer im politischen System. Verstehe aber andere Aspekte umso mehr. Also dass Wien eine besonders bemerkenswert schöne Stadt ist und ein hohen kulturelles und Bildungsangebot unterbreitet, da sind wir vollkommen einig. Aber da sehe ich auch umgekehrt jetzt nicht die Einzigartigkeit.
Dann lass uns jetzt mal überlegen, auch hinsichtlich der vergangenen Megatrends, die wir diskutiert haben, wie wirken diese jetzt eigentlich auf den Megatrend Urbanisierung ein? Weil du hast ja, sag ich mal, die verschiedensten Facetten, die sich dort am Ende bemerkbar machen, Klammer auf, müssen, weil ansonsten ist diese Stadt einfach nicht lebenswert. Mhm. Ja, du hast darüber gesprochen, ganz klar, es geht um erstmal das Angebot auch von Arbeit, ganz klar, wenn du Arbeit hast, dann hast du tendenziell eher den Wunsch, in eine Stadt zu gehen, aber dir bringt die Arbeit relativ wenig, wenn du jetzt zum Beispiel keine vier Wände hast, in denen du dich aufhalten kannst. Hier stellen wir ja vor allen Dingen auch in Deutschland ein echtes Problem fest, oder nicht?
Ja, absolut. Ich glaub sowieso, dass diese Erwartung, dass in der Stadt alles besser ist, vielfältig enttäuschbar ist. Also wenn wir zum einen jetzt auf die Arbeitsmarktperspektive blicken, dann ist es meines Erachtens so, dass es unglaublich viele attraktive Arbeitgeber in eher ländlichen Regionen gibt, die sich leider und für mich auch zum Teil unverständlicherweise schwer tun, Fachkräfte und Arbeitskräfte zu akquirieren, die gleichzeitig in der Stadt verfügbar wären. Das trifft mich tatsächlich immer hart, weil ich zum Teil erlebe, wie Unternehmen, die auch wir beraten dürfen, hier außerordentlich attraktive Arbeitgeber eigentlich wären, aber in dieser Gesamtabwägung die Stadt das vermeintlich bessere Angebot unterbreitet. Und warum ich glaube, dass das zum Teil auch vermeintlich das bessere Angebot ist, ist zum Teil eben durch die Lebenshaltungskosten ganz relativiert, klar, die du angesprochen hast, die auch nicht nur Miete, sondern auch der Preispunkt bei Lebensmittel etc. betreffen. Parkplatzkosten und so weiter. Also das sind ja jede Menge Nebenkosten, die da noch mit anfallen. Und vor allen Dingen auch dieses teilweise in der Stadt eher fiktive Freizeitangebot. Also wenn ich vergleiche, ich wohne in München und am Bodensee, wenn ich das vergleiche, was am Bodensee in kürzester Zeit erreichbar ist, also See, Berge, ein Freizeitangebot, das auch bei weitem nicht so überlaufen ist, im Verhältnis zu München, wo ich grundsätzlich das gleiche Angebot habe in der relativen Nähe, aber mich mit anderen, und zwar Zehntausenden anderen, auf dem Mittleren Rhin dann Richtung Skigebiet oder Richtung See bewege, dann habe ich tatsächlich da ein eher fiktives Freizeitangebot, während am Bodensee zum Beispiel habe ich das real und kann es in unserer bevorzugten Region auch tatsächlich wirklich nutzen. Und habe tatsächlich auch den Vorteil, das sehe ich als ganz großes Thema, dass tatsächlich auch Kinder anders aufwachsen können in so einem ländlicheren Umfeld als in der Stadt. Ich habe immer so den Eindruck, dass wir insbesondere Kinder in den Großstädten schon durchaus auch anders entwickeln müssten, als wir es tun, und dass das tatsächlich nicht unbedingt die kindgerechteste Umgebung ist.
Wenn wir weiter eintauchen in die Stadt und wie sie sein sollte, damit es dort lebenswert ist, müssen wir natürlich neben dem Arbeitsplatz und dem Wohnraum darüber sprechen, naja, also welchen Ausstoß hat eine solche Stadt, bedingt durch die Gebäude, bedingt durch den Verkehr und so weiter, und wie, und das ist ja auch unser Thema, also Management und Märkte, wie kannst du das reduzieren? Wir haben ja auch bereits schon über den Megatrend Konnektivität gesprochen. Wir haben auch über den Megatrend Silver Society gesprochen. Mhm. Auch das ist ja ein Effekt, dass es ja viele Ältere in die Städte hineinzieht. Ja. Wir haben
aber das ja fairerweise wegen Unterversorgungssituationen, die sich in dem ländlichen, ruralen Umfeld ergeben. Also insofern, da ist ja tatsächlich eine direkte Abhängigkeit.
Es wird viel über Smart Cities gesprochen. Mhm. Ja, und entlang dieser Smart City bieten sich ja ganz, ganz viele Geschäftsmodelle an. Mhm. Also wie können Gebäude so gebaut und erschlossen und organisiert werden, als dass sie eben smart sind? Mhm. Ja, dass sie lebenswerter sind. Welche Geschäftsmodelle siehst du denn da per se heute und auch in Zukunft, die aus deiner Sicht Erfolg haben werden in den Städten, weil sie eben auch das Leben besser machen?
Also ich zunächst noch zu dieser Versorgungsthematik, weil das ist so ein bisschen ähnlich wie das eingangs erwähnte Phänomen der Flächenversiegelung. Also wir haben eine Bedürfnisstruktur des Individuums, die ich abbilden muss. Also ein Mensch produziert individuellen, direkten und indirekten Abfall. Der muss tatsächlich in gleicher Menge entsorgt werden im urbanen Bereich wie im ländlichen Bereich. Also sprich, da haben wir unter Umständen sogar synergetische Effizienzvorteile in der Skalierung im städtischen Umfeld versus dem ländlichen. Wir hatten schon über den Nahverkehr und über die Mobilität gesprochen. Auch die lässt sich natürlich viel stärker organisieren, konzentrieren, mit neuen Mobilitätskonzepten versehen in der Stadt, die relevante Größen hat, die auch ein relevantes Nutzerverhalten abbilden kann, als wenn ich die Mobilitätswende organisieren muss in Dörfern mit 500 bis 2500 Einwohnern. Das ist einfach eine andere Herausforderung.
Christian, da würde ich mal eine Zahl einwerfen, die ich ganz erstaunlich finde. 80% aller Abfälle und mehr als 60% der Treibhausgase werden heutzutage in Städten erzeugt. Stell es mal vor.
Ja, also es ist für mich nachvollziehbar, weil natürlich da auch der Faktor nicht nur des Individuums, sondern auch der Ansiedelung, also sprich der industriellen Produktion, natürlich ganz klar auf die Großstädte in deutlich höherem Maße entfällt. Mhm. Also von daher, das macht für mich absolut Sinn. Aber um nochmal die eigentlich aufgeworfene Frage von dir aufzugreifen, ich glaube, dass die Geschäftsmodelle, die sich in der Stadt herausbilden, sind grundsätzlich eigentlich die gleichen, die im ländlichen Raum sich abbilden. Da geht es ganz stark um Versorgungssituationen, da geht es ganz stark um Mobilität. Und da geht es ganz, ganz stark darum, dass tatsächlich ein Angebot an die Menschen unterbreitet wird. Und wenn man die Themen mal durchgeht, also Versorgung wird auch in den Städten ja zunehmend kleinteiliger organisiert werden. Und wenn wir beispielsweise an die zunehmende Bedeutung von Quartieren, also Quartieren meint ja einen engeren umschriebenen Bereich, Stadtteil oder vielleicht sogar noch kleinere kommunale Parzellen, in denen tatsächlich Versorgungssituationen einfach klar sein müssen. Da muss eine Lebensmittelversorgung da sein, da muss eine Versorgung sein mit Dienstleistungen wie Banken, Post und so weiter, wobei sich das ja stark durch die Digitalisierung auch verändert, wie dann das jeweilige Angebot überhaupt formuliert ist. Aber es muss sichergestellt sein, dass Menschen auch insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer veränderten Mobilität, einerseits altersbedingt, andererseits auch dadurch, dass wir ja die Mobilität idealerweise so entwickeln, dass der Individualverkehr zurückgeht. Dementsprechend muss ich Angebote auch in Näheverhältnissen kreieren, also sprich sehr, sehr stark eigentlich zu den Menschen wieder zurückkommen. Das merkt man auch tatsächlich, dass viele Angebote zwischenzeitlich eigentlich keine stationären Angebote mehr sind, wo die Menschen hinkommen müssen, sondern Angebote sind, die dank der Digitalisierung unterstützt, dezentral abgewickelt werden und entweder Ware zum Kunden geliefert wird, sehen wir ja ganz deutlich in den Lieferdiensten, oder aber tatsächlich auch Dienstleistungen wie häuslicher Notruf etc. dezentral organisiert werden, also die Menschen gar nicht mehr zwingend Anlaufstellen brauchen, um versorgt zu werden, sondern tatsächlich zum Beispiel häusliche Pflege eigentlich jetzt zwischenzeitlich vielfältig dezentral stattfindet.
Würdest du denn mit meinem Gedanken einhergehen, dass Städte vor allen Dingen der Boden sind für sogenannte Sharing-Geschäftsmodelle? Ja, weil letztendlich, je mehr du auf einem Haufen hast, ja, desto effektiver kannst du Dinge teilen. Das gilt beispielsweise für die Mobilität, ja, also die berühmten Roller, von denen du gesprochen hast, die durch Berlin schwimmen.
Genau.
Also Carsharing-Modelle und Roller und was es da sonst noch so alles gibt. Aber natürlich auch, wenn wir jetzt mal uns die Arbeitswelt anschauen, ja, es gibt ja auch Workspaces.
Ja.
Arbeitsflächen, die sozusagen geteilt werden. Also Sharing-Modelle als Kern vor allen Dingen auch in den Städten.
Ja, also würde ich schon durchaus so sehen, glaube aber, dass der Mensch noch nicht so weit ist.
Weil er lieber besitzen möchte?
Genau. Also ich glaube, wir brauchen noch ein, zwei Generationen, bis tatsächlich dieser eigene Besitz sekundär wird. Wir sehen das ja, dass sich das ein bisschen verändert beim eigenen Auto, langsam. Aber wir sehen ja auch, dass die Anbieter von den Fahrzeugflotten, DriveNow und Flinkster und wie die alle heißen, tatsächlich Schwierigkeiten hatten, ihr Angebot wirklich unterzubringen, dass es in dem niedrigeren Mobilitätsangebot, also Tretroller und Fahrräder, im Tick besser funktioniert, ist für mich tatsächlich nur ein Indikator, dass die Veränderungswelle in den künftigen Generationen stattfindet, dass aber unsere Generation da doch noch anders sozialisiert ist.
Wir werden aber in jedem Fall in der Stadt vor allen Dingen auch sehen, dass die vernetzte Stadt an Bedeutung gewinnt. Also
auf
sprich
jeden Fall.
Die Digitalisierung also nahezu in allem Einzug hat, ob das jetzt Mobilität und die Steuerung von Mobilität natürlich auch ist. Du kannst Verkehrsflüsse natürlich ganz anders organisieren, Menschenmassen ganz anders organisieren. Du kannst die Gebäude selbst natürlich nochmal ganz anders organisieren. Und du hast die besten Voraussetzungen natürlich innerhalb von Städten geschaffen, in Form von Kapazitäten, um eben auch Digitalisierung breitbandig darstellen zu können. Ja.
Ja, ich glaube auch, dass tatsächlich Wohnraum sich zum Teil verändern wird. Also jetzt nicht ganz grundsätzlich, dass irgendwie die Leute ein geschertes Schlafzimmer haben. Das wünschen vielleicht der eine oder andere sich. Aber das meine ich damit nicht. Aber ich glaube zum Beispiel die Frage, wie groß muss eine Küche sein, wie groß muss ein Badezimmer sein etc., das wird durchaus noch eine Veränderung ergeben, weil die Strukturen, die Familienstrukturen, die Strukturen innerhalb der Bevölkerung sind einfach vollkommen andere. Da ist tatsächlich, glaube ich, auch eine andere Angebotsstruktur erforderlich. Und weil du diese Shared Economy auch auf den Büroflächen angesprochen hast, da sehe ich tatsächlich einen relativ großen Hebel. Weil ich einfach glaube, dass bestimmte veränderte Verhaltensweisen, das sieht man jetzt meines Erachtens gut, indem wie wir Tankstellen oder Ladestellen und die entsprechende Disposition des Menschen um dieses Angebot des Tankens oder Ladens herum neu begreifen, nämlich tatsächlich mit gescherten Treffpunkten, mit gescherten Räumen zum Arbeiten, zum Austausch oder zum Entertainment. Das zeigt ja, dass wir in diese Richtung gehen werden. Da bin ich von daher vollkommen einig.
Und das zieht natürlich wiederum Konsequenzen für die Arbeitswelt mit sich.
Ja.
Ja. Also wenn ich genau in einer solchen Stadt meine Produkte und Dienstleistungen verkaufen möchte und diese Art zu arbeiten dort eben immanent ist, dann zieht das ja durchaus auch eine Veränderung für mein Geschäftsmodell mit sich und für meine Arbeitsstruktur. Klar. Heißt aber auch, wir sprechen ja immer wieder in diesem Podcast auch über das Thema Transformation und auch Innovation, dass du schon auch in Städten, sag mal, eine hohe Möglichkeit hast, Innovation zu organisieren. Warum? Weil du hast erstmal viele Menschen an einem Ort. Du hast einen Austausch, du hast kurze Kommunikationswege, du hast verschiedenste Perspektiven, ja. Du hast natürlich auch ein Orbit, wo du Dinge einfach mal schnell testen kannst und so weiter. Und du kannst natürlich damit auch gute Voraussetzungen schaffen, dein eigenes Geschäftsmodell, deine eigenen Arbeitsweisen weiter zu denken und weiter voranzutreiben. So, ihr Lieben, ihr habt jetzt gerade vielleicht gesehen, für diejenigen, die eingeschaltet haben, Karl Christian hat sich gerade von mir einen Stift stibitzt, um sich gleich mal einen Markt zu machen. Jetzt bin ich aber gespannt, was du dir da aufgeschrieben hast, mein lieber Karl Christian.
Das ist so geheim, dass ich das zu einem späteren Zeitpunkt mit dir teilen werde. Ja, aber mir ist gerade eine gute Geschäftsidee gekommen.
Na dann.
Das wird das nächste Unicorn.
Ich werde unbedingt mal daran arbeiten müssen,
Gott sei Dank, dass ich die Schrift auf dem
erstmal deine Schrift zu lesen und überhaupt mal die Schrift genau. auf dem Kopf zu lesen genau. und so weiter. Aber ich nehme mal an, dass es mit dem zu tun hatte, was ich vorher gesagt habe. Ja.
Ja, logisch. Also du bist der Initiator.
Alles klar.
Du wirst dann auch tatsächlich beim Börsengang erwähnt.
Ah, das ist ja fantastisch. Davon kann ich mir ja unglaublich viel kaufen. Aber ihr
wahrscheinlich.
Seht, aber ihr seht, ihr Lieben, da ist viel Fantasie drin. Ja?
Absolut.
Da ist absolut viel Fantasie absolut. Drin, was auch das Management von Innovationen angeht in absolut. Städten.
Also man muss wirklich tatsächlich, weil das war ja dein Einstieg, Geschäftsmodell rund um die urbane Fläche. Ja? Man muss nur eine Weile drüber reden, schon hat man eine Idee.
Ich habe echt das Gefühl, weißt du, wir beide, wir machen hier diesen Podcast immer weiter und die anderen, die rollen es dann halt aus und denken sich, hey, geil.
Genau.
Na, ja, spitze. Genau. Nein, aber ein, sag ich mal, naheliegendes Thema natürlich auch in den Städten. Wir haben ja jetzt einiges schon, sag mal, gelernt. Wir wissen, dass Städte zentral sind für die Menschen und letztendlich auch für das Thema Nachhaltigkeit auf dem Planeten, für das Thema Innovation, für das Thema Transformation. Ein großes Thema in den Städten wird natürlich auch das Thema Energie sein. Ja, mhm. Also sprich, wie kannst du eigentlich eine Stadt mit Energie versorgen und wie muss eine Stadt organisiert sein, damit mit der zur Verfügung stehenden Energie man bestmöglich auch haushalten kann. Es gibt ja durchaus auch im Land, im Allgäu habe ich das kürzlich mal gesehen, in Wilpoldsried, ja, gibt es ein kleines Dörfchen, das mehr Energie aus erneuerbaren Energien produziert, als es selbst verbraucht. Ja. Das ist natürlich clever. Kann das überhaupt jemals eine Stadt hinbekommen?
In der Stadt ist es natürlich ehrlich gesagt schwer, weil diese Kommunen, die du ansprichst, die arbeiten ja über Photovoltaik oder sonstige
und haben natürlich
erneuerbare
jede Menge Fläche
drumherum. Haben viel Fläche, klar, und wenig Bedarf. In der Stadt ist es ja gerade umgekehrt. Die haben keine Flächen und hohen Bedarf. Also insofern wird das, glaube ich, so nicht stattfinden können. Ich glaube tatsächlich, in der Stadt ist die Möglichkeit, Energie deutlich effizienter zu steuern, auch einen höheren Erwartungswert zu haben, welche Energieverbräuche wann wie anfallen und so vielleicht zu einer intelligenteren Bevorratung und Steuerung zu kommen, wahrscheinlich ein größerer Hebel.
Lass uns allmählich mal zum Ende kommen.
Ja, da ist noch vieles nicht besprochen.
Tja, deshalb werden wir auch weitermachen.
Jedenfalls.
Bei diesem Podcast. Ja. Naja, und ich sag mal, ein Thema, das wir jetzt auch in der nächsten Folge behandeln werden, hat natürlich auch mit der Urbanisierung zu tun oder wird vor allen Dingen auch in Städten sichtbar. Und zwar werden wir in der nächsten Folge über das Thema Gender Shift sprechen.
Lass mich, also ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein Phänomen, das eher im urbanen Raum sich ausprägt als im ländlichen. Aber ich möchte ganz gerne auch noch zum Abschluss diesen Gegenspieler, den wir ja häufig mit thematisiert hatten, zu den Megatrends mit adressieren. Das ist nämlich tatsächlich die Regionalisierung von Menschen, die also ganz bewusst sich entscheiden, auf dem Land zu leben, die es als vorzugswürdige Lebensform durchaus zelebrieren und die auch unterstützt sind, zum Beispiel durch die Digitalisierung, weil tatsächlich Arbeiten jetzt für digitale Nomaden an unterschiedlichen Stellen möglich ist. Die Einbindung in die betriebliche Organisation durch die vielfältig bereits besprochenen Phänomene post-Corona tatsächlich auch eine andere geworden ist. Wir haben gelernt, anders vernetzt zu arbeiten. Und insofern gibt es da durchaus einen Gegenspieler, der absolut natürlich volumenmäßig, wie üblich bei den Gegenspielern, nicht annähernd so relevant ist, wo aber auch durchaus attraktive Geschäftsmodelle, attraktive Entwicklungen, Möglichkeiten für die Region drinstecken. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir nicht nur Mandanten in Großstädten betreuen, sondern tatsächlich auch in eher ländlichen Regionen. Da ist eben genau dann auch Potenzial, auf bewusst diese Bevölkerungsgruppe, die tatsächlich den ländlichen Raum für sich neu entdeckt, gezielt abzuheben.
Ganz genau. Da wage ich an der Stelle einen Verweis auch auf unsere Folge New Work. Denn das sind letztendlich ja die Voraussetzungen, die du zu schaffen hast. Genau. Und da ist es völlig Wurst sozusagen, ob du in der Stadt bist oder auf dem Land bist. Die Voraussetzungen müssen geschaffen werden, ja, dass du flexible Arbeitszeitmodelle hast, dass du natürlich die Homeoffice-Anbindungen hast, ja, dass du aber auch schon selbst für Mobilitätskonzepte deiner Mitarbeiter sorgst, ja. Also es geht ja nicht mehr darum, jetzt zu sagen, hier, Kollege, zack, hier ist dein Dienstwagen. Mhm. Bringt ja nichts, wenn er jetzt keinen Dienstwagen mehr will.
Ja, genau. Ja?
Oder wenn er damit im Stadtverkehr steht oder sonst irgendwas, ja, sondern es geht ja dann eben auch darum zu überlegen, naja, was heißt denn das jetzt eigentlich in der schönen neuen Arbeitswelt, wenn ich meine Mitarbeiter ins Büro holen möchte? Kommen die überhaupt in mein Büro oder miete ich mir irgendwo einen Workspace an? Möchte ich Interaktion mit anderen beispielsweise auf die Beine stellen oder biete ich beispielsweise auch eine Sharing-Flotte an, ja? Mhm. Habe ich eigene Roller, E-Bikes, Autos und so weiter und so fort, ja? Also da tut sich viel. Letztendlich aber auch immer geht es darum, glaube ich, den Menschen zu vermitteln, pass mal auf, jetzt holt er sich schon wieder seinen Stift. Du machst mich wahnsinnig, ja? Habe ich jetzt schon wieder ein Geschäftsmodell für dich entwickelt? Nicht Vertiefung. Alles klar. Nein, aber es geht natürlich darum, dem Gegenüber, gerade in dem Kampf um Fachkräfte, ja, immer zu signalisieren, für dich mache ich das Maximum. Ich sorge dafür, wo du arbeiten kannst, wie du arbeiten kannst, wie du herkommst, wie du wegkommst, wie du dein soziales Leben, deine Familie und so weiter und so fort organisieren kannst. Und im Idealfall biete ich auch für dich verschiedenste Lebenskonstellationen an. Zum Beispiel ein Arbeiten in der Stadt, wenn du, sag ich mal, ein gewisses Alter hast oder dir es wichtig ist, ja. Aber genauso auch ein Arbeiten woanders, wenn du eben auf dem Land sein möchtest, mit deiner Familie beispielsweise.
Mhm. Ja.
Karl-Christian, was nimmst du summa summarum mit aus
eine neue Idee für eine Gründung? Aber tatsächlich Spaß beiseite. Also ich glaube, wir haben mal wieder hoffentlich verschiedene Aspekte beleuchtet, die in der Urbanisierung eine Rolle spielen. Und ich denke, dieser Trend, der meines Erachtens kein Megatrend ist, sondern eine tatsächliche Konsequenz der Bevölkerungsentwicklung und der Entwicklung von Volkswirtschaften, wird sicher anhalten und wird gegebenenfalls ja tatsächlich auch sich in Deutschland nochmal weiter verfestigen.
Dann erstmal herzlichen Dank an der Stelle. Lieber Karl-Christian, für deine Einschätzungen und euch fürs Reinhören und auch fürs Zuschauen. Dann sage ich mal Tschüss aus der Großstadt Bodensee.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.